Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Normalerweise begrüße ich hier ja auch Bernd Schwickerath. Heute mal nicht. Es ist eine ganz besondere Episode, denn ich spreche mit zwei Vertretern von Oilers Nation Deutschland. Mit dem Christian. Hallo, grüß dich.
Hi, servus.
Und mit dem Philipp. Servus.
Hallo und Grüße in die Runde.
Oilers Nation Deutschland. Ja, zwei große Edmonton Oilers-Fans, aber ja, dieses Projekt Oilers Nation kennt man ja auch in Deutschland. Gibt es, glaube ich, seit 2007. Also der Twitter-Account oder X-Account sagt Oily since 2007. Und ja, ihr seid da auch mit dabei als deutsche Vertreter. Wie groß ist da die Gruppe, Christian, in Deutschland? Also wie viele Oilers-Fans oder so, dann wäre wirklich Hardcore-Oilers-Fans gibt es in Deutschland?
Wir sind bei oilersnation.de, sind wir 12 Leute. Wir sind eine reine Hobbytruppe, das muss man dazu sagen. Also alle berufstätig, kein einziger mit einer journalistischen Erfahrung auch nur. Wir haben ein, zwei Leute, die ein bisschen IT-mäßig und den ganzen Computer-Stuff, sage ich jetzt mal so, hin und her bewegen können bei uns. Das passt. Ansonsten, alles Diehard-Fans, wie man so schön sagt. Entstanden so ein bisschen aus der Facebook-Gruppe, die wir irgendwann mal gegründet haben und dort über 1800 Leute haben. Und ja, wie gesagt, diese Gruppengröße ist das eine und richtig aktiv die hard sind da bestimmt 30, 40, 50 Leute dabei, die da auch wirklich jeden Abend dabei sind.
Also jeden Abend heißt dann, ihr trefft euch jeden Abend dann in der Gruppe und diskutiert über die Oilers oder wie? Oder schaut die Spiele zusammen?
Ja, jetzt haben wir tatsächlich auch ein Watch-Along gemacht zusammen. War ja eine Primetime für uns sozusagen, 22 Uhr gegen die Lightning. Da machen wir das schon, da machen wir das über Twitch, da haben wir dann den Account entsprechend. Und ansonsten haben wir Game Threads sozusagen in Facebook in der Gruppe, wo wir dann quasi kurz was zum Spiel schreiben. Meistens macht das der Philipp, der hier auch dabei ist. Und am Ende sind da alle möglichen Leute aktiv mitten in der Nacht. Ist ja nicht immer so einfach, aber ja, da kommt schon einiges zusammen.
Philipp, wir wollen natürlich auch insgesamt über die Situation bei den Edmonton Oilers sprechen. Jetzt Trainerwechsel, natürlich super interessant mit zwei absoluten Superstars, mit Dreisaitl und McDavid, auch ja dem besten deutschen Eishockeyspieler bei dieser Mannschaft. Wie ist es denn bei dir? Hat dich tatsächlich Dreisaitl zu den Oilers gebracht? Weil ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der ist schon so seit den 90er Jahren Oilers-Fan, weil in Deutschland gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder Philipp, man kommt zu Gretzkys Zeiten da so hin, weil sie da erfolgreich waren, oder halt dann natürlich der zweite Schwung jetzt eben als Dreisaitler spielt. Wie ist es bei dir?
Ja, bei mir fing es ursprünglich an mit der DEL durch die DEG Bremenstraßenzeit und dadurch halt aufgewachsen mit dem Eishockey und durfte auch die letzte Meisterschaft live miterleben, 96 als kleines Kind quasi. Und dann irgendwann wird man älter, man beschäftigt sich mit der NHL an sich natürlich. Und und dann ist natürlich Gretzky der Name schlechthin. Und aufgrund dessen bleibt man dann auch dann irgendwie hängen, weil ja, Gretzky hat halt alles möglich gemacht für die Oilers. Und das ist mein Weg dorthin gewesen.
Christian, bei dir genauso oder später? Oder früher vielleicht sogar?
Mehr oder weniger war es gute alte Sport-1-Zeiten. Ich glaube, es könnte sogar noch DSF gewesen sein, als immer noch wieder Zusammenfassungen liefen. Und da war natürlich 2006 dieser Cup-Run gegen die Carolina Hurricanes.
Ja.
Und da habe ich noch als jüngerer Kerl sozusagen da gesessen, habe diesen Eulturm da gesehen, wie der in Flammen stand, zum Warm-up, zum Intro. Und es hat mich so gefesselt und fasziniert. Und da bin ich halt bei denen geblieben. Und es war einfach eine phänomenale Truppe. Leider Gottes hat mir niemand gesagt, dass die Jahre danach nicht so cool waren.
Als Chris Pronger dann gegangen ist. Er ist doch gleich so. Die Saison darauf war er dann schon wieder weg, ne? Und hat dann danach mit den, also nicht dann gleich in die Saison da drauf oder zwei Jahre später mit den Ducks den Cup geholt. Also natürlich war da Pronger so der Spieler. Hast natürlich auch einen Superstar gehabt in der Mannschaft. Ja, damals Eishockey schauen war schon noch eine andere Zeit. Es sind da, glaube ich, auch ein paar bei unseren Hörerinnen und Hörern, die vielleicht ein bisschen jünger sind. Also ich habe das auch noch so, 97 war mein erstes Stanley Cup-Finale. Ja, da konntest du es ja auch schon schauen. Damals noch Premiere hieß es dann, ja, jetzt mittlerweile Sky. Aber natürlich kamen nicht so viele Spiele dann live. Die Finalserie kam live. Aber es war dann gerade so in den 90er Jahren schon so ein bisschen andere Herangehensweise auch an die Sportart. Wie hat sich das entwickelt, auch bei Oilers Nation? Weil jetzt hast du Zugang zu Interviews, du hast natürlich die Texte von den Kollegen vor Ort, ihr seid da selber engagiert, du hast Facebook mit Chats, also auch das Fan-Dasein und auch das Verfolgen einer Mannschaft, die ja aus deutscher Sicht zu komischen Zeiten spielt, hat sich ja geändert.
Für uns ist es jetzt mittlerweile natürlich besser geworden, das ist gar keine Frage. Ne? Du hast ja letztlich die ganzen Kanäle, du hast leider Gottes, muss man dazu sagen, seit diesem Jahr Oilers Plus, sodass du ganz, ganz viele Pressekonferenzen und Spezialinhalte quasi hinter einer Paywall hast. Das ist leider ein bisschen schade, aber trotz alledem kriegst du genug mit und die Medienwelt in Edmonton ist krass, muss ich sagen, wie es sich für kanadische Eishockey-Franchises so gehört, kann man ja schon fast sagen. Ich glaube, das ist hinter Toronto wirklich das heißeste Eisen. Und letztlich kriegst du da wirklich alles mit. Da wird jede Minute irgendwas getwittert. Und wenn du da im Prinzip einfach den richtigen Leuten folgst, dann sitzt du da in der Schaltzentrale.
So. Und wie viele Stunden am Tag, Philipp, verbringt ihr dann oder verbringst du? Mit den Oilers geht es tatsächlich so los in der Früh, da schaust du in der Nacht oft oder stehst dann in der Früh auf, checkst erstmal, wie haben sie gespielt, wie lange beschäftigst du dich, bevor du mit deiner Arbeit anfängst, mit diesem Club oder läuft es so nebenbei?
Bei mir ist es so, jetzt zum Beispiel wie heute Nacht spielen sie um eins, das werde ich mir höchstwahrscheinlich nicht anschauen, aber wenn dann die meisten Spiele gegen, ja, zwischen 3 und 4 meistens stattfinden unserer Zeit, stelle ich mir dann doch den Wecker. Guck das Spiel, weil ich sowieso generell früh aufstehe, wenn spätestens 5 Uhr ist täglich, klingelt der Wecker. Dementsprechend, ja, man freut sich jedes Mal, man guckt auch jeden Morgen irgendwie, was ist passiert, wie Christian schon erwähnt, durch die ganzen sozialen Kanäle ist es ja schon relativ einfach, sich darüber zu informieren und im Prinzip, man steht auf und guckt jedes Mal, ist die Nacht passiert. Also das ist, wenn man einmal drin ist, denke ich, ist man drin.
Und dann ist der Austausch auch sofort da? Habt ihr dann eine WhatsApp-Gruppe oder so einen Chat, so einen übergreifenden, wo du dann aufstehst und wir sind schon wieder 150 Nachrichten, weil es jetzt mal besonders gut gelaufen ist oder, was ja auch vorgekommen ist in den vergangenen Jahren bei den Oilers, nicht so gut gelaufen ist. Wie groß ist da auch die Hysterie dann teilweise in diesen Chats?
Ja, die WhatsApp-Gruppen gibt es. Einmal für normales Gequatsche und einmal wirklich nur für seriöse Sachen. Und während der Spiele brennt dann halt da auch da der Chat. Also da kommt bei jeder Szene gefühlt, kommt da ein Kommentar. Macht einfach irgendwo auch total Spaß eigentlich, ne? Also Christian, der hat jetzt bis jetzt auch noch gar kein Spiel verpasst. Er guckt sich das heute Nacht dann auch an, um 1 gegen Florida.
Also in der Saison alle Spiele gesehen?
Alles gesehen, ja.
Okay. Braucht man auch eine dicke Haut dann als Oilers-Fan?
Ja, ist so. Also dann wirklich, das ist ja die typischen Fragen, die kennen viele, ne, dass du dann wirklich sagst, um 5, dann wenn der ganze Mist vorbei ist, du hast da wieder verloren und denkst ja, Alter, ey, ich weiß nicht, ob ich mir das antun muss, ne?
Gibt's da so auch für dich so eine Art, also ich will nicht sagen Deadline, aber arbeitest du als Fan auch darauf hin, dass sie irgendwann den Stanley Cup gewinnen und du dann sagen kannst, okay, jetzt muss ich mir nicht mehr jedes Spiel anschauen, jetzt habe ich es gesehen. Das kennt man ja auch von Fans von anderen Mannschaften, die lange den Stanley Cup nicht gewonnen haben. Bernd Schwickerath zum Beispiel hatte die Capitals sehr intensiv verfolgt und also hat ja auch mal gesagt, als sie dann wirklich den Cup gewonnen haben, hat er so ein bisschen durchgeschnauft und sich da gedacht, okay, jetzt ist das passiert und vielleicht ein bisschen zurückschrauben und die Mannschaft ist ja jetzt auch nicht mehr so erfolgreich. Oder andere, die halt irgendwie Maple Leafs-Fans zum Beispiel in Deutschland, die schon ihr ganzes Leben dann darauf hinfiebern. Nein, denn bei den Oilers, wenn du länger schon dabei bist, hast du zumindest mal natürlich in den 80ern die erfolgreichen Jahre und hattest dann nochmal ein Stanley Cup-Finale Anfang der 2000er, oder wie ihr gesagt habt, 2006. Ja, wie ist es bei dir? Sagst du, irgendwann muss dieser Cup mal in die Luft und am besten natürlich noch mit Dreiseitel und dann ist so dein Job so ein bisschen getan oder kann das auch nur eine Zwischenstation sein?
Naja, es ist schwierig. Also wir haben tatsächlich die Stimmen und ich zähle ein bisschen dazu bei uns in der Truppe, die sagt, ey, was machen wir eigentlich, wenn wir den Cup gewonnen haben? Ja, also ich meine, klar, wir machen dann wenn Leon mit dem Ding nach Köln kommt, machen wir da eine Riesensause, ist ja ganz klar. Aber was danach, ne? Worauf bereitest du dich vor? Wie geht's weiter und so weiter? Aber letztlich, wir haben halt wirklich ganz schlimme Zeiten erlebt. Das muss man wirklich sagen. Gerade so 12, 13, 14, bevor Leon gedraftet wurde, das waren Jahre, das war eine Katastrophe, eine Vollkatastrophe. Also man kann sich im Prinzip vorstellen, die ersten 3 Wochen der Saison, das ganze Jahr über.
Ja.
Und damit ist man abgehärtet. Und letztlich, ich glaube, wenn man dann tatsächlich in Richtung des Cups kommt, dann weiß man auch, gerade im Franchise-System, im Draft-System, im nordamerikanischen System, wenn man so will, wie schnell es wieder nach unten gehen kann. Und ich meine, das ist halt auch, ja, spannend zu begleiten, sagen wir mal so, ne?
Ja. Philipp, das eine ist jetzt die deutschen Fans, die hier zusammen die Spiele schauen, sich austauschen über WhatsApp-Chats oder irgendwelche Chatgruppen. Das andere ist ja, ihr seid auch vor Ort teilweise. Also ihr organisiert als Oilers Nation aus Deutschland Fanreisen dahin. Wie läuft das ab? Und es war ja in dieser Saison auch schon mal soweit.
Ja, da muss ich die Frage weiter an Christian geben, weil ich bin erst jüngst ein Teil der OilersNation.de, weil ich verfolge sie zwar auch schon länger und bin dann in den Genuss gekommen, sie dann letztendlich im März in der jetzt in die vergangenen Reise persönlich kennenzulernen. Und der ganze Aufwand dahinter, da ist nämlich genau Christian mit an Bord, weil Christian ist wirklich da der federführende Mann, was das alles angeht. Und ja, dementsprechend Christian, bitte.
Ja, letztlich war es so, dass wir ja das Vorbereitungsspiel hatten, damals 2019 muss es gewesen sein, in Köln, als die Oilers zu Gast waren und gegen die Haie gespielt haben. Und wir damals im Prinzip dachten, es wäre doch super, wenn wir das so ein bisschen innerhalb unserer Facebook-Gruppe als Treffen nutzen würden. Es hat auch wirklich super funktioniert, muss ich sagen. Da haben die Haie überragend mitgespielt. Die haben uns da 150 Karten in einem Block reserviert und so weiter. Und dort ist es dann so gewesen, dass wir einen Typen aus Kanada getroffen haben. Es stellte sich heraus, es war Nation Dan. Und der sagte dann so ein bisschen, wo er herkommt. Ein paar von uns kannten die ganze Story schon mit Oilers Nation. Und dann haben wir natürlich ein paar, ja, wie sagt man so schön, ein paar Kölsch gezischt und dann wurde das feucht fröhlich und immer weiter gesponnen, wie man halt so quatscht an so einem Abend. Und irgendwann haben wir das Ding so weit gehabt, dass wir sagen, ey Jungs, wir kommen jetzt rüber, jetzt organisieren wir das zusammen. Haben wir auch gemacht und haben da ein Paket zusammengestellt, was sich eigentlich maßgeblich von diesen Sportreisen, die man in der, ich sag jetzt mal, in der Öffentlichkeit für alle möglichen Franchises so hat, indem wir halt wirklich nur die Oilers sehen. Wir sind nur in Edmonton, wir sehen nur die Oilers. Und was uns ganz wichtig war und ist, und das ist, glaube ich, auch der Vorteil, ist, wir haben nicht so einen durchorganisierten Zeitplan, dass wir jetzt sagen, alles klar, jetzt hier 17 Uhr fährt der Bus, dann fahren wir nach Calgary und dann fliegen wir nach Seattle, sondern wir sind dort 8, 9, 10 Tage, je nachdem. Und haben im Prinzip hast du die volle Verfügung über den Zeitplan, wie du gerne möchtest. Also ich würde dir raten, komm zu den Spielen, das wäre praktisch. Aber ansonsten kannst du dich da frei bewegen. Wir können alles zusammen machen, du kannst aber auch alles allein machen. Ja.
Und Philipp, ist das dann in Anführungsstrichen nur für OilersNation.de Mitglieder oder sonst hört sich das für mich auch ganz interessant an? Ne? Du siehst natürlich erstens eine storied Franchise, du siehst den aktuell spektakulärsten Spieler der Welt mit Connor McDavid, du siehst den besten deutschen Spieler mit Leon Dreiseitel. Und du bist ja zusätzlich noch in der Gegend, wo, wenn nicht alles durchorganisiert ist, so Jasper Nationalpark zum Beispiel, wo du vielleicht mal sagen könntest, hey, Calgary will ich mal sehen oder ich fahre eben da so ein bisschen in die Natur. Also da gibt es ja auch Möglichkeiten für Leute, die vielleicht neben dem Eishockey auch noch so ein bisschen was erleben wollen in Kanada.
Ganz klares Nein.
Nein, man darf nichts erleben oder nein, man muss nicht kein Mitglied sein.
Ganz klares Nein, man muss nicht irgendwie ein Oilers-Freak sein oder sonst irgendwie was. Da kann jeder dran teilnehmen. Bestes Beispiel war ein Kumpel aus meiner Schulzeit, der Janosch, der ist im März mitgekommen, der hat mit Eishockey 0,0 gar nichts zu tun, ist eher der NBA-Typ. Und als ich ihm erzählt hatte, dass ich dahin fliegen möchte, aufgrund des Eishockeys und der ganzen Geschichte, ist er einfach mitgekommen, weil er Bock hatte, mal Kanada zu sehen, so nach dem Motto. Also man kann, es hat einfach riesen Spaß gemacht, das kann jeder mit, das waren, wie viele Leute waren dabei? Christian, da waren jetzt?
24.
20, da ging aber auch von jung bis alt, Mädchen, Mädels bis hin zum Rudi, unser Ältester aus Wo kam er her?
Landshut.
Landshut.
Oh Gott, sag
Landshut. Landshut Rosenheim war alles eins da unten, ja.
Ja, ist das nicht so typisch für den Rheinländer?
Wie alt ist der Rudi? Oder wie allein?
Mitte 70?
Ja. Und großer Eishockey-Fan, hat praktisch die beiden Meisterschaften von Landshut schon als Anfang 20-Jähriger miterlebt, so die deutschen Meisterschaften und jetzt auch mal Kanada. Ja, nicht schlecht.
Nein, und hatte die Freigabe von seiner Frau, das miterleben zu dürfen. Er hat die Chance genutzt und einfach eine coole Truppe. Und das war eine gute Mischung an Leuten. Es gab gar keinen Stress, nie, gar nicht. Hat super viel Spaß gemacht, genauso wie die Curling-Aktion. Wir waren Curling-Spielen. Das hat einen riesen Bock gemacht. Da sind auch Leute, haben sich einen Mietwagen genommen und sind zum Jasper-Park gefahren. Es kann jeder machen, was er will, aber im Prinzip haben wir dann doch vieles zusammen gemacht, weil es einfach cool war.
Ja.
Also es kann nur jedem empfehlen, die nächste Reise ist auch irgendwie schon in Planung für die nächsten 2026 so ungefähr, so grob.
Ja, Anfang 25. 25 oder 26, ja.
Ja, genau. Wird auch alles dann noch veröffentlicht in den bekannten Gruppen. Wenn ihr noch nicht in der Facebook-Gruppe seid, kommt einfach rein, diskutiert mit oder sonst was. Dort halt werdet ihr auf dem Laufenden gehalten und es kann jeder mitkommen. Jeder.
Definitiv.
Hört sich auf jeden Fall gut an, hört sich interessant an. Und ja, Christian, wenn es dann soweit ist, 2025, wir werden es natürlich dann auch im Podcast hier euch erzählen. Ja. Vielleicht hat jemand Lust, wirklich da mitzufliegen, dass es dann nicht 20, sondern 40, 50 oder auch ein paar aus der bisschen Hockey-Fankurve da mit dabei sind.
Gerne.
Ja.
Umso besser. Also ich muss wirklich sagen, nur um das nochmal ein bisschen zu wiederholen von Philipp, das ist überragend. Und ich sag ganz ehrlich, und ich bin nicht der Typ, der das schnell macht. Ja, ich bin kein Rheinländer. Aber ich habe dort Freunde fürs Leben gefunden. Das muss ich halt auch nochmal dazu sagen. Ja, und das ist Wahnsinn. Du stehst da in Frankfurt am Flughafen. Und normalerweise würde ich da auf den Boden starren, weil ich die Leute nie gesehen habe. Aber dort sagst du halt einfach, hey, vorletzte Nacht, das Ding von Dreiseitel, Wahnsinn, oder? Und schon bist du drin. Ja. Ne? Das ist halt einfach cool.
Ja. Ihr habt ja die Spieler auch getroffen dann bei der letzten Reise. Mhm. Ihr habt da auch mit Leon Dreiseitel gesprochen. Wie war er denn so? Und habt ihr das vorher organisiert oder ist das tatsächlich so spontan dann gegangen?
Das funktioniert spontan da drüben leider gar nicht. Das war tatsächlich auch, ja, es war Arbeit, muss ich sagen.
Ja.
Also wir haben es übers Management von Leon gemacht, übers Management der Oilers, PR, quasi Leute von da drüben. Und es war tatsächlich auch wirklich bis zur letzten Minute noch nicht so richtig klar, wie, wo, wann. Aber es hat funktioniert und dann hat er sich eine Viertelstunde Zeit für uns genommen, was auch nicht selbstverständlich ist, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Man denkt immer so, Mensch, hier kommen jetzt hier, wie oft kommen denn ein paar 20 Leute aus Deutschland? Nimm dir doch mal die Zeit, aber hey, der Mann hat auch ein Privatleben. Das war nach dem Spiel und vor allem war es nach
gegen
dem Spiel.
Gegen Ottawa.
Ja, genau. Das war das Spiel Dreiseitel gegen Stützle. Es war ein Riesenheader da drüben auch. Ja, natürlich auch mal dazu sagen, haben wir natürlich auch ein überragendes Spiel erlebt. Ne? Ich glaube, wir haben 6-3 gewonnen. Stützle zwei Buden, ja, ja. Leon zwei Tore, ja, besser geht's nicht. Er hat natürlich eine halbe Stunde Interviews gegeben nachher. Und dann kam er zu uns und war, muss ich persönlich sagen, ich war sowas von positiv überrascht. Locker, freundlich, fröhlich, hat jeden Wunsch tatsächlich auch, ist er nachgekommen, hat Fotos gegeben, Unterschriften gegeben. War ganz witzig, der Eulers PR-Mann stand daneben, hat die ganze Zeit gesagt, hier Leon, hey, pst, hey, komm, wir müssen. Ja, ich muss und hat trotzdem weitergemacht.
Ja. Also genau. Auch ein anderer Kontakt, Philipp, dann zu so einem Spieler, weil wir kriegen es ja jetzt auch mit, teilweise bei Interviews. Ich meine, es ist natürlich jetzt auch keine leichte Zeit als Euler-Spieler. Natürlich ist die Erwartung da, jetzt in diesem Fenster mit McDavid Dreiseitel den Cup zu holen. Und deswegen gibt es natürlich auch kritische Fragen, wenn es nicht so läuft. Aber man merkt schon auch teilweise in Interviews, dass der echt angespannt ist und natürlich das irgendwie mit sich rumträgt, dass es noch nicht geklappt hat und teilweise verbissen und es kommt natürlich dann auch oft zu Interview-Schnipsel, wie er dann vielleicht wieder mal einen Journalisten zurechtweist und es ist einfach auch nicht leicht, ihm mal so einen Spruch zu entlocken, sage ich jetzt mal, oder auch mal selbst mal ein Lächeln. Also er ist schon wirklich sehr, sehr, so, ich will nicht sagen verschlossen, aber er ist, glaube ich, nicht leicht zu knacken. Und bei euch war das ein bisschen anders, höre ich raus, Philipp.
Ja, definitiv. Ich sag mal, der Druck ist natürlich enorm für ihn, was das Spielen angeht mit den Journalisten da drüben. Kanada muss man ja auch nicht viel zu sagen. Und die bekannten Interviews sind ja dann auch irgendwie lustig auf eine Art und Weise für uns als Fans, wenn er da so agiert. Als er aber dann nach dem Spiel zu uns kam, hatte ich das Gefühl, dass er trotzdem ein bisschen froh war. Er hatte sofort ein Lächeln im Gesicht. Klar, die hatten gewonnen, aber sofort, dass er doch mal wieder Deutsch sprechen konnte, glaube ich, tat ihm, glaube ich, auch mal ganz gut. Weil ursprünglich war es nämlich geplant, dass wir sind nämlich an dem Tag zuvor erst gelandet, spätabends. Dann hieß es ja, morgen früh ab 9 Uhr zum Morningsgate Rogers Place. Nach dem Morningsgate treffen wir Leon Dreiseitel.
Was?
Ja, okay, alles klar. Kurz, die Nacht war kurz zum Morningsgate, was auch schon cool war, einfach alleine, ja, mit gefühlt, also wir waren ja nur 20 Leute im Rogers Place sein zu dürfen und das Training zu beobachten. Ist eine Sache, dann hieß es, ja, Leon hat keine Zeit, hat nicht funktioniert, vielleicht nach dem Spiel heute Abend. Ja, dann denke ich mir, ja komm, dann wird das vielleicht gar nichts. Oder ne, kann ja irgendwie, ist ja höhere Gewalt, dann ist ja auch ein Superstar. Ja, und dann halt nach dem Spiel hieß es dann, nee, komm, das passt. Und als es dann so war, hat er sich dann auch wirklich, ja, also es hieß erst, er macht nur, kann nur 3, 4, 5 Autogramme geben, er hat nicht so viel Zeit. Und dann wurde trotzdem jeder glücklich gemacht, jeder mit einem Foto, kurzer Smalltalk. Dann ist da eine sehr bekannte Kneipe in Edmonton, The Pint. Und dann hat er nur gesagt, wo geht ihr jetzt hin? Geht ihr noch ins Pint? Denkt dran, da gibt's auch Wasser. Und ja, also er war fröhlich, lustig, freundlich. Das komplette Gegenteil von dem, was man halt so sieht, wenn man ihn im Fernsehen sieht und die Interviews dann anhört.
Wobei man auch dazu sagen muss, ich möchte ihn nicht erleben, wenn wir da verloren hätten. Ja, also da hast du schon recht, ne? Ich glaube, die sportliche Komponente, die ist dann schon auch wichtig dann bezüglich seiner Laune.
Ja, ich meine, spricht ja auch wieder für ihn, für seinen Ehrgeiz, dass ihm das nahe geht, wenn sie verlieren. Wie ist es denn andersrum in Edmonton? Welches Standing hat da Dreiseitel in der Stadt? Also ich meine, natürlich sind die Oilers da riesengroß. Hat auch mit Gretzkys Zeiten und den erfolgreichen Zeiten und den Stanley Cups zu tun. Eishockey-Begeisterung in Kanada sowieso hoch. Jetzt ist er aber in einem Team, da spielt ein noch größerer Superstar mit Connor McDavid. Wie taucht Dreiseitel in dieser Stadt groß auf? Ist er da wirklich auch der Megastar oder wird es noch überdeckt von Connor McDavid?
Also es wird natürlich überdeckt, gar keine Frage. Zumal McDavid natürlich auch Kanadier ist, das spielt dann auch nochmal eine Rolle. Man sieht das auch innerhalb der Werbungen und so weiter. Da spielt Dreiseitel zum Beispiel kaum eine Rolle. Aber in der Berichterstattung muss man schon sagen, gerade in den letzten 4, 5 Jahren, wo es exorbitant nach oben ging im Scoring auch, spielt das schon eine große Rolle. Und es ist auch eigentlich jedem bewusst, dass er, also in Edmonton sagt man natürlich, wir haben den zweitbesten Eishockeyspieler der Welt. Viele andere sagen dann irgendwie, ja, da sprechen noch die Herren Matthews und so weiter eine Rolle, wirklich mit, ne? Aber grundsätzlich hat er da schon ein Standing sich erreicht. Aber das war, muss ich dazu sagen, nicht immer so, ne? Das war das Rookie-Jahr, das war relativ schwierig. Ich glaube, da können sich einige noch erinnern. Ich glaube, das waren magere 2 Türchen. Nach paar 30 Spielen hat man dann die Reißleine gezogen. Und als er dann wieder zurückgekommen ist über den Sommer, nach seinem AHL-Stint, dort hat er sich wirklich die Sporen verdient, das muss man sagen, auch bei den Fans. Dort hat er gearbeitet, dort hat er wirklich großartig gespielt und gefightet. Das war zu einer Zeit, in der es nicht so gut lief. Noch nicht so gut, ja, das muss man dazu sagen. Und da ist er ein bisschen auch Fanliebling geworden.
Philipp, was hat er denn verbessert in diesen Jahren? Also ich weiß noch am Anfang, als er dann auch nochmal in den Juniors war, hieß es, ja, Skating muss er noch draufpacken. Ich weiß, dass ich die ersten Spiele geschaut habe, ich mir gedacht habe, okay, der ist so hoch gedraftet, ich will jetzt wissen, wie der sich schlägt. Hast du schon gesehen, ja, die Spielmacherqualitäten, also diese Rückhand, die jetzt ja gefeiert wird, ne, die war damals schon zu erkennen, einfach diese Qualität, Pässe zu spielen, Körper reinzustellen, auch ja mit seiner Masse und mit seinem Körper zu arbeiten, war alles schon da. Aber was ist in den Jahren seitdem, Philipp, passiert, dass das jetzt einfach so eine Granate geworden ist?
Ja, ich würde einfach sagen, ich würde es zurückführen auf das ganze kongeniale Duo, die Weiterentwicklung insgesamt, das Powerplay-Monster, die Pässe, die Rückhand ist ja weltbekannt. Ich glaube, das Standing auch innerhalb der Mannschaft, Kabine, die Führungsposition, wo er jetzt der Co-Kapitän ist seit längerem gefühlt. Das trägt ja alles dazu bei, dass man einfach funktioniert und seitdem er halt da die 50-Tore-Marke jetzt für den der komplette Standard ist, führt ja kein Weg dran vorbei, dass er da der Superstar ist und dass man da einfach weiter nach vorne geht. Ich meine, in Kanada kann er nicht frei rumlaufen, in Köln kann er frei shoppen gehen und erkennt ihn keiner. Es sind halt einfach, ja, es ist einfach komplette verschiedene Welt.
Christian, du hast ja gesagt, im Gespräch mit euch war er locker und er wirkt ja so ein bisschen immer, ich will nicht sagen träge, aber so, ja, eher so zurückhaltend, aber was man da auch immer hört, ist, dass er halt ein absolutes Arbeitstier auch ist im Training, ja. Also dass er unglaublich arbeitet an sich, das darf man auch nicht vergessen, dass das einfach nicht nur ein großes Talent ist, sondern einfach auch einer, der gemerkt hat, okay, ich kann so viel aus mir rausholen, wenn ich einfach dranbleibe und fleißig trainiere und eben an den Schwächen arbeite und die Stärken verbessere.
Genau so ist es und ich bilde mir auch ein, er hat da gute Coaches gehabt, das muss man dazu sagen, gerade in Kelowna und in, um Gottes Willen, wo war es vorher? Prince Albert war es vorher in der WHL, genau. Die ihm auch wirklich die Schwächen aufgezeigt haben. Das war natürlich, wie du schon sagtest, das Skating. Er ist extremst bullystark geworden. Das hat natürlich auch was mit seinem Körper zu tun. Und vor allen Dingen, ich meine, klar, 50 Tore als Standard, Philipp sagt es schon, das ist der Abschluss geworden. Ne? Das ist Wahnsinn. Und wenn man da ihn im Morning Skate sieht, ja, der feuert da eben auch gefühlt 200 solche One-Timer aus seinem Office da rein. Ne? Das kommt da nicht von ungefähr, dass er die Dinger da reinschmettert.
Ja.
Ich meine, da sind noch 31 andere Teams, die alle ein paar gute Leute da auf dem Eis haben. Ne? Warum machen die das denn nicht? Ja, ich meine, weil halt wirklich diese Work Ethic extremst herausstechend ist. Und das sagen auch alle anderen, die da ein Wörtchen mitzureden haben im Team. Das ist krass. Und wenn man sich mal anschauen will, was für ein Standing er hat, dann sollte man sich mal anschauen, was McDavid zum Beispiel über Dreiseitel sagt.
Ja. Ja,
und das ist ja schon, also da kommen ja Herzchen in die Augen.
Ja, und dasselbe gilt ja auch dann jetzt, als wir da waren, für Tim Stützle, da beim Morning Skate, da hat er ja auf unsere Seite quasi, haben sie geschossen, die Senators. Und da hat dann auch, als alle vom Eis waren, Stützle war mit zwei anderen vielleicht noch auf dem Eis, hat da auch gefühlt, wie du eben sagtest, die 250 Schüsse aus dem Halbkreis da genommen, aus Ovis Office, so ungefähr. Und dann siehe da, abends macht er genau aus dieser Position das Tor. Ja. Eines der beiden.
Ja.
Und das sind einfach so Dinge, das sind die Dinge, die man im Alltag halt einfach nicht sieht, nicht mitbekommt, wenn man halt nicht vor Ort ist.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, in Köln erkennt ihn keiner oder kaum einer, da kann er in Ruhe shoppen gehen. Seid ihr so ein bisschen persönlich beleidigt auch, dass dieser Mann nicht mehr Standing hat in Deutschland? Also Sportler des Jahres ist ja dann immer wieder Thema. Er ist natürlich jetzt vielleicht noch kein Nowitzki, auch weil er ein anderer Typ einfach ist, nicht so präsent. Also ich weiß nicht, wir haben kürzlich wieder über Nowitzki gesprochen und da gab es ja diese Werbung, ja, lieber du. Und dann habe ich irgendwie die Werbungen angeschaut und die waren, also war einfach auch richtig witzig, ne, mit Nowitzki. Also nie jetzt irgendwie in den Vordergrund sich gedrängt, aber schon irgendwie ein Typ. Dreiseitel ist da, kommt da, finde ich, nicht unbedingt ran. Aber was den Erfolg anbelangt, klar, ihm fehlt natürlich der Titel, den Nowitzki gewonnen hat, als der dominierende Spieler damals auch in der Mannschaft bei den Dallas Mavericks. Aber jetzt so individuelle Auszeichnungen, ja, MVP, Topscorer, über 50 Tore, was vor 5 Jahren absolut unvorstellbar war, ne? Dass einer in der NHL, ein deutscher Spieler, so gut sein kann. Und jetzt ist es, wie du gesagt hast, Philipp, schon Normalität. Also denkt euch manchmal, hey, hallo, ich hier, Deutschland, wisst ihr eigentlich, was wir da haben in Edmonton?
Ja, genau, das ist es ja. Also die Wertschätzung ist ja überhaupt nicht vorhanden. Aber das Thema habt ihr ja auch schon x-mal thematisiert, du und der Bernd. Und es ist einfach irgendwo traurig. Das gilt jetzt nur nicht insgesamt fürs Eishockey, sondern auch zum Beispiel nehmen wir Tino Boos hier vom Borussia Düsseldorf, Tischtennisspieler, der beste einer der Welt. Jetzt nicht wegen Düsseldorf, aber der kann ja auch frei rumlaufen. Und in China ist er bekannter als damals Angela Merkel oder so. Das ist ja genau dasselbe Thema. Und dass einfach logischerweise hier Fußball die Nummer 1 ist. Und schade, sehr, sehr schade.
Jetzt bin ich kurz zusammengezuckt, weil Tino Boos ist der Ex-Eishockeyspieler, Timo Boll ist der Tischtennisspieler.
Ja, Timo Boll, sorry.
Ich weiß, was du meinst. Ja, logisch. Ne? Kommt natürlich auch aufs Land drauf an, indem du die Sportart ausübst. Ja. Jetzt ist es eben, es wird immer von diesem Fenster gesprochen, Christian. Logisch, ne? Jetzt haben sie McDavid, Vertrag läuft bis 2026, 2026, also noch ein Jahr länger. Bei Draisaitl ist es 2025. Ich habe schon öfter auch hier im Podcast gesagt, Ekholm-Trade war richtig gut. Den auch so lange geholt, dass er eben mit den beiden noch da ist. Also die Verteidigung verbessert. Und irgendwie habe ich mir vor der Saison gedacht, ja, wenn nicht dieses Jahr oder zumindest die nächsten 2-3 Jahre, wann dann? Und dann dieser ja wirklich schlimme Saisonstart der Edmonton Oilers, ging ja schon mit dieser 1-8 Niederlage gegen die Vancouver Canucks los. Jetzt schon Trainerwechsel, also so ganz grundsätzlich, Christian, wie hast du die Saison bis jetzt, wenn du auch jedes Spiel gesehen hast bis jetzt in dieser Saison, wie hast du sie erlebt?
Ernüchternd, muss ich ehrlich sagen, und das ist halt auch schwierig, weil also wir generell als Oilers Nation, aber auch ich im Speziellen, also für mich ist das Glas halb voll und nicht halb leer, grundsätzlich schon mal, ne? Das ist mein Naturell. Und wir versuchen schon eher die positiven Sachen rauszustellen, aber da gehen dir natürlich irgendwann die Argumente aus. Ne? Wir haben Jungs, die sind in den Advanced Stats gut unterwegs, ja. Die suchen dir dann raus, dass wir High Danger Chances doppelt so viele hatten und XG passt und dies und jenes passt. Und dann kommt da irgendjemand in der Facebook-Gruppe daher und sagt dir, ja gut, aber hast du mal auf die Anzeigetafel geguckt? Ja, was willst du da nach der 6. Niederlage dann auch sagen? Ja. Das ist dann halt wirklich ernüchternd, muss ich sagen. Und letztlich ist es so, dass du, gerade wenn du die Spiele siehst, du siehst die Topstars, du siehst, wer außer Form ist. Und leider Gottes müssen wir dabei mit David anfangen. Ja, das ist wahrscheinlich die schwächste Periode in seiner Karriere bisher.
Ist aber auch nicht fit, oder? Der ist doch irgendwie angeschlagen.
Nee, natürlich. Ja. Ja. Ich meine, er ist damals 2 Spiele ausgefallen mit seiner Verletzung, kam da wieder zurück. Und wir kennen das auch aus der Vergangenheit, dass er ja, tendenziell eher so verbissen ist, dass er wahrscheinlich ein bisschen zu zeitig zurückkommt. Im Moment ist das jetzt der Fall, das sieht man ganz eindeutig. Und dann ist es eben so, und da gehen mal Grüße an unseren Chefanalysten Tim raus, der auch immer sagt, der Kader ist so lange gut, solange alle Zähnchen ineinander greifen. Und das tun sie eben gerade nicht. Und wenn das halt passiert, dann kommt genau das bei raus. Da war auch mal ein unglückliches Ei dabei, Gott bewahre. Aber grundsätzlich passt einfach zu vieles nicht.
Jetzt habe ich den Ekholm-Trade ja schon angesprochen. Ne? Also ja. Offensiv, dass da viel da ist. Kane jetzt kürzlich mit einem Hattrick. Also ist ja auch nicht so, dass es nur McDavid und Dreisaitl sind, sondern da kommt ja auch noch Unterstützung. Ein defensiver Belang, ein Thema. Nochmal mit Ekholm das irgendwie versucht zu kitten. Der ist jetzt auch nicht gut reingekommen in die Saison. Man muss aber auch sagen, der war auch verletzt und irgendwie so eine Hüftsache ist immer ungut natürlich. Hat auch selber gesagt im Interview, ja, schlechtester Saisonstart seiner persönlichen Karriere. Und dann, Philipp, haben wir natürlich immer noch das Thema Torwart. Und zwar seit Jahren bei den Edmonton Oilers. Und ja, irgendwie haben sie noch keine Lösung dafür gefunden. Also ist das die größte Baustelle, die Torwartposition, oder wie bringt man die Oilers dazu, oder in dem Fall Ken Holland, dass sie wirklich ein ernsthafter Titelanwärter sind? Denn das eine ist ja, dass es bei ihnen nicht läuft, aber dann hast du ja jetzt in den letzten Jahren im Westen so Mannschaften gehabt wie die Vegas Golden Knights und die Colorado Avalanche, die den Stanley Cup gewonnen haben. Dann kommen da natürlich die Los Angeles Kings jetzt aktuell noch dazu zum Beispiel, die richtig gut spielen. Du hast jetzt die Vancouver Canucks, die gut gestartet sind, also auch Teams, die überraschend gut unterwegs sind. Das ist ja nur der Westen. Dann kommt ja am Schluss, wenn du wirklich mal im Stanley Cup-Finale stehst, auch noch der Osten. Also der Weg ist natürlich unglaublich weit. Und ich habe jetzt auch wieder den Eindruck, Philipp, ja, also wirklich ernsthafter Contender sind die Oilers in der Saison nicht.
So wie es jetzt anscheinend gerade läuft, wird es extrem schwierig. Natürlich ist gerade aktuell die Defensive und die Torhüter-Diskussion natürlich voll im Gange, auch zu Recht, weil es ist einfach so, es ist einfach Fakt, dass es gerade einfach richtig, richtig defensive Probleme gibt. Dasselbe gilt aber auch für Bouchard, der offensiv da richtig was abreißt, aber hinten massive, kleinste, dümmste Fehler macht. Dann hat man zum Beispiel... wenn die Offensive läuft, wenn die dann mit, weiß ich nicht, 4 Tore schießen, dann darfst du ein Spiel nicht verlieren. Dann sind die Torhüter auf einmal kommen, machen die dumme Fehler. Gefühlt, ja, sind die Bottom Six total schlecht. Es ist einfach der Teufel drin und die Frage ist, oder die werden sie sich auch nicht stellen können, so einfach, oder beantworten können, woran es jetzt genau liegt, weil es muss ja irgendwie ein mentales Problem sein. Und dass Woodcroft jetzt ein Bauernopfer war, was meine Meinung ist, ja, löst das Problem jetzt an sich nicht wirklich.
Ja gut, das ist ja jetzt relativ Common Sense, ne? Das hat Kenny Holland auf der Pressekonferenz ja letztlich gesagt und das war ja eigentlich auch der Offenbarungseid, ne? Das war die erste Frage, übrigens auch ein Freund des Hauses, Jason Cregor, der da wirklich gleich erstmal den Salzstreuer komplett ausgepackt hat und gesagt hat, wortwörtlich jetzt anders, aber ne, Kenny, jetzt schmeißt du einen Trainer raus, aber was zum Geier kaschiert ihr damit eigentlich? Und da geht's natürlich los und das war genau die richtige Frage und dass das ein Bauernopfer war, das weiß jeder. Es musste einfach frischer Wind rein. Das hat natürlich auch ein bisschen funktioniert. Jetzt hast du gegen Tampa zwar verloren, aber gut, das passiert ja immer mal. Das ist ja nicht, dass du jetzt jedes Spiel gewinnst. Aber letztlich liegt es natürlich an den Jungs auf dem Eis, das ist doch ganz klar. Ja, und wir hatten erst über die Advanced Stats gesprochen. Ich meine, so advanced ist jetzt die PDO nicht, aber ich will natürlich der größte PDO-Fan der Welt, Bernd, ne? Muss man dazu sagen. Ja, die Edmonton Oilers sind da eben wirklich Vorletzter. Letzter ist tatsächlich wie in der Tabelle, dann sind nur noch die Sharks, ne? Und da krebst du da bei 96% rum. Und das ist eben nicht normal, wenn du da diese zwei Granaten im Sturm hast. Da kannst du nicht bei 96% PDO rumeiern. Das geht einfach nicht. Aber, und das war, glaube ich, deine Ausgangsfrage, den perfekten Goalie, weiß ich nicht, den kriegst du nicht. Den draftest du vielleicht, wenn du Riesenglück hast, ja. Aber den gibt doch niemand her. Wir holen da niemanden. Wir müssen, solange das Fenster offen ist, müssen wir versuchen, das Ding mit Offensive zu kompensieren. Es geht nicht anders.
Ja. Und du brauchst einen Torwart, der dir trotzdem dann die Chance gibt. Also der eben, wenn du 4 schießt, nur 3 fängt, ne, und dann sagt, okay, das ist vielleicht dann auch nicht überragend, oder du schießt 5 und dann fängt er halt 4, aber der zumindest die Chance gibt zu gewinnen. Und es gab es ja auch in den vergangenen Jahren auch Teams, genau. Also immer wieder natürlich Vasilevskiy jetzt in den vergangenen Jahren Thema, logisch, nimmst du gern, ne, so einen Torwart, der dann so spielt, vor allem in den Playoffs, aber es war ja nicht nur Vasilevskiy, der den Stanley Cup gewonnen hat, und da waren auch welche dabei, die dann vielleicht zum richtigen Zeitpunkt heiß gelaufen sind oder die ein bisschen überdurchschnittlich gespielt haben. Also ist eh eine Position, die ey, ich verstehe sie nicht. Also ich habe sie noch nie verstanden, vor allem im Eishockey. Ja.
Ich verstehe es auch nicht, aber letztlich ist es ja so, dass wenn man sich dann auch zum Beispiel die Expected Goals mal anschaut, wo ja dann auch maßgeblich ist, was die Verteidiger vor dir machen, ja, um eben diesen Wert zu bestimmen. Das bedeutet ja, du brauchst mir doch nicht 12-mal erzählen, dass die Verteidigung davor schlecht ist, dann wäre der XG-Wert auch ein anderer. Aber wenn ich eben sehe, dass da eben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich habe vor einer Woche mal geguckt, ich glaube, bei Skinner geht's noch, der liegt bei -3 oder -4. Aber Campbell, der jetzt in der AHL sein Dasein fristet, der steht eben bei -7 oder -8. Also der hat 8 Apple mehr gekriegt, als er hätte eigentlich kriegen sollen. Und das ist nicht das, womit du halt den Cup gewinnst, geschweige denn irgendwo in die zweite, dritte Runde kommst. Das ist einfach so. Ja.
Jetzt habt ihr vom Bauernopfer Jay Woodcroft gesprochen. Chris Knobloch ist der neue Coach, der ja schon bei den Erie Otters mit Connor McDavid zusammengearbeitet hat. Aber Christian, bei dir im Hintergrund, ich darf das glaube ich sagen, da geht ein Daumen hoch und da sehe ich ein Oilers-TV-Mikrofon und hinter diesem Mikrofon sitzt eben der General Manager, Ken Holland. Und es ist ja immer so eine Geschichte. Die Mannschaft kannst du nur in der NHL vor allem zu einem gewissen Grad umbauen. Du kannst natürlich mal einen ganz erfolgreichen Trade haben oder du findest mal im Draft irgendwie einen Spieler, von dem keiner erwartet hat, dass er so explodiert. Trainer kannst du relativ easy, sage ich jetzt mal, wechseln und wird ja dann auch oft gemacht. Okay, jetzt läuft nicht, muss der Trainer rein. Ja, dann gibt es die Diskussion. Ja, hat er die Kabine noch im Griff gehabt? Ja, die lose the room. Dann sagt Conor McDavid, nein, auf gar keinen Fall. Und so, die ganzen Geschichten. Aber Kenny Holland ist kann ja auch nicht sicher im Sattel sitzen, nachdem, was die letzten Jahre passiert ist.
Absolut nicht. Kenny Holland ist in seinem letzten Vertragsjahr ist auch wahrscheinlich lame duck, wie man so schön sagt. Ja. Letztlich haben wir damit, um Gottes Willen, jetzt habe ich den Namen gerade gar nicht drauf, der neue CEO, Jeff Jackson. Ja. Genau, ja. Jeff Jackson, haben wir da jemanden, der da wahrscheinlich noch mit die Fäden zieht. Paul Coffey wurde da immer wieder genannt, der jetzt Assistant Coach ist, erstmal hinter der Bande für die Defensive zuständig, da aber wohl auch immer wieder mit reinredet. Ich weiß nicht, es sieht nicht allzu gut aus, muss ich ehrlich sagen. Wir haben jetzt für unseren Stammtisch, den wir jeden Montag machen, könnt ihr gerne reinschauen, by the way, haben wir jetzt mal rausgearbeitet, was die 5 schlechtesten Moves waren von Kenny. Und da muss ich fairerweise dazu sagen, es gab schon mehr gute als schlechte, ja. Aber trotz alledem, diese Trainerentscheidung, und das hat man bei Tippett damals auch gesehen, die sind ja ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen. du sagst es, der Trainer ist leicht austauschbar, vor allen Dingen hat er keinen Cap-Hit. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, was das betrifft. Ne?
Ja.
Aber am Ende muss es aus der Mannschaft kommen. Die Mannschaft hat das Rüstzeug dazu. Ich hoffe, der Trainer kann das aktivieren und kann die richtigen Tools an die Hand geben. Ne?
Wir wollen ja irgendwie positiv rauskommen aus der Nummer. Philipp, gibt es irgendwas, was Anlass zu Hoffnung euch gibt? Ist es wirklich, ja, Connor und Leon, die machen das schon? Oder auch, was das komplette System anbelangt, die komplette Mannschaft, gibt es da aus deiner Sicht ja schon auch Anlass zu Hoffnung?
Ja, abgeschrieben ist ja noch nichts. Also es sind ja nur über 60 Spiele und das ist jetzt schon wieder, also jetzt sind es ja 7 Punkte, glaube ich, aktuell bis zu einem Playoff-Platz-Rückstand. Bei einem 2-Punkte-System ist das natürlich trotzdem eine Ansage, weil die anderen natürlich verlieren müssen, aber das Potenzial haben sie, das wissen sie auch und wenn die aus dem Loch jetzt schnellstmöglich rauskommen, dann, also ich sehe das jetzt nicht so, dass die nicht in die Playoffs kommen aktuell, weil das Potenzial ist ja mehr als vorhanden. Und andere Teams werden wahrscheinlich auch noch in Straucheln kommen, wie das immer so ist. Zwar nicht so wahrscheinlich wie jetzt, wie die Oilers, aber nein, die kommen in die Playoffs und wir bleiben immer positiv.
Und im Playoffs kann ja dann alles passieren. Ne? Aber dann sind wir, ja, genau. Aber Christian, dann sind wir beim nächsten Thema, ne? Playoffs und dann oft war McDavid und Dreisaitl spielen dann doch wieder zusammen in einer Reihe und klar, die Offensive passt, aber dann heißt es wieder, oh ja, defensiv besser, wobei ich echt anmerken muss, Dreisaitl hat echt super 5 gegen 5 Statistik. Ne? Kürzlich war er der Einzige mit über 50% Expected Goals bei den Oilers im 5 gegen 5. Also der hat sich da auch gebessert, aber diese Frage, die natürlich dann in den Playoffs wieder auftritt, weil in der Regular Season, in dieser nicht, aber normalerweise zerschießen die beiden alles, ja, 100 bis 150 Punkte irgendwo in der Range, um die 50 Tore, vielleicht auch mal 60, aber dann kommen halt die Playoffs und es wird irgendwie anders Eishockey gespielt. Findest du auch, dass sie ihren Stil dann ändern müssen oder sagst du, nee, hey, komm, die muss man loslassen, die sind einfach so stark offensiv, die Punkte brauchen die alles einfach?
Ja, ich denke, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil letztlich, wenn man sich die Stats letztes Jahr der Playoffs anschaut, dann sagt man natürlich, also individuelle Statistiken von den beiden exorbitant, ja. Also ich glaube, die waren ja, wo die Playoffs durch waren, letztlich noch Zweiter, Dritter oder Vierter oder irgendwas, ne? Aber natürlich muss diese Defensivarbeit, die muss halt besser werden. Du hast es gesagt, Leon hat sich da stark verbessert. McDavid ist generell kein schlechter Defensivstürmer, das verkennt man total, finde ich. Beziehungsweise kommen ja da immer noch 2 Linemates dazu. Was sich halt definitiv bessern muss, ist die Ausrechenbarkeit. Das ist halt Wahnsinn, weil du spielst halt jetzt zum Dienstag, also das ist jetzt ein fiktives Beispiel, spielst halt in Pittsburgh, dann am Donnerstag in Philadelphia. Ja, die klar wissen, die wer da auf dem Eis steht. Aber wenn du halt eine Serie gegen LA spielst, die wissen, dass sie vom Potenzial her unterlegen sind, ja, die dann andere Mittel und Wege finden, eine Serie gegen dich zu gewinnen, dann stellen die dich vor arge Probleme, was das betrifft, was diese Ausrechenbarkeit betrifft und natürlich auch diesen 1-2-3-Punch, den man sich gerne mal down the middle vorstellt, den du dann einfach nicht so richtig hast. Und dann stellst du dann spätestens nach dem ersten Gegentor wieder die beiden Raketen da zusammen. Und dann siehst du halt Nugent Hopkins da als zweiten Center oder vielleicht noch McLeod oder so. Und ja, da sagt sich dann halt ein Deneau oder ein Campy oder wer auch immer da jetzt rumturnt in L.A. auf der Center-Position. Ja, gut, ne? Das ist dann schon eine andere Hausnummer als Leon oder Devo.
Ja. Dann ist es ja doch wieder der restliche Kader, ne? Dass du einfach sagst, okay, vielleicht werden die mal neutralisiert von der besten anderen Reihe oder vielleicht schaffen sie es sogar mal 2 auszuschalten, also 2 verschiedene Reihen, in denen McDavid und Dreisaitl dann eben spielen. Aber dann gibt es ja genug Beispiele von erfolgreichen Playoff-Mannschaften, die dann einen haben oder 2, die einfach komplett heiß laufen, die sonst unter dem Radar waren. Und das hat den Oilers dann auch gefehlt in den vergangenen Jahren. Und der Nugent Hopkins wäre ja vom Potenzial auf jeden Fall einer, der diese Rolle spielen könnte, aber hat es dann eben auch so ein bisschen einfach als Nummer 1-Pick doch eher dann Mitläufer bei den anderen beiden. Und das ist dann vielleicht auch zu wenig.
Jetzt ist deutlich zu wenig, was die Karriere betrifft. Letztes Jahr gab es natürlich eine überragende Saison, maßgeblich getrieben durch das Powerplay, muss man auch dazu sagen. Wobei man halt aber auch dazu sagen muss, das ist die andere Seite der Medaille, wenn man mal 10, 15 Spiele ausfüllt, merkst du das schon auch extremst. Ja. Und Ich bin ein riesen Nugent Hopkins Fan, was die Persönlichkeit betrifft. Das ist der dienstälteste Euler. Das ist so ziemlich genau meine Fan-Daseinszeit, wie er da auch jetzt am Start ist. Und da lasse ich natürlich nichts drauf kommen. Und der Vertrag ist perfekt, das passt schon. Er muss halt einfach nur mal ein Spieler oder sollte eigentlich ein Spieler sein, der auch mal das Ruder rumreißt. Und da haben wir vielleicht wieder ein kleines Problem, was wir entdecken können. Bis auf unsere zwei Superstars gibt es halt zu wenige, die halt das Ruder rumreißen können. Obwohl sie vielleicht auch mitschwimmen, wenn es richtig gut läuft, dann sind die auch super. Ein Hyman, ein Kane und so weiter. Natürlich machen die ihre Hattricks. Aber wenn du halt wirklich hier mal 0-3 hinten liegst und du hast es angesprochen, Leon da mit gesenktem Kopf übers Eis gleitet, was mal passieren kann, dann vermisse ich diese Spieler eben ein bisschen. Und das ist so ein Punkt. Ich glaube, da sind andere Teams besser aufgestellt.
Als jetzt der Trainerwechsel bekannt wurde, fand ich eine wirklich beeindruckende Statistik, natürlich nicht positiv beeindruckend, zu Nugent Hopkins. 13. Saison bei den Edmonton Oilers. 10. Head Coach, den er hat bei den Oilers. Ne? Und wenn kompletter Coaching-Staff, da bist du dann 20 plus oder 30 plus unterschiedliche Coaches, die er eben schon hatte. Also einerseits natürlich unglaubliches Potenzial, Nummer 1 Pick, das ist ja auch so ein Thema, was wir jetzt gar nicht besprochen haben, was da an Nummer 1 Picks hintereinander ja verschleudert wurde aus Oilers Sicht. Ne? Ja. Aber andererseits dann vielleicht auch so ein bisschen Nugent Hopkins Opfer dieses Systems oder einfach der vergangenen Jahre mit wenig Konstanz im kompletten Coaching-Staff und im Drumherum. Wir sind ja trotzdem Optimisten hier bei Bissl Hockey und gehen davon aus, dass die Oilers in den nächsten 3-4 Jahren den Stanley Cup dann holen werden und dass Leon Dreisaitl dann eben auch als deutscher Superstar diesen Cup gewinnt. Philipp, was machst du dann? Wie feierst du diesen Stanley Cup-Gewinn und bist du dann fertig als Oilers-Fan? Sagst du, ich habe meinen Dienst getan? Oder ist es, wie wir vorher schon so ein bisschen besprochen haben, eher so eine Zwischenstation?
Nein, ich meine, es wird nicht aufhören und wenn die Oilers dann in die Finals kommen, dann wird das im Stahlwerk, denke ich mal, geguckt und gefeiert in Düsseldorf mit dem lieben Stefan. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und dann wird natürlich dann, ja, na, die Köln-Situation, die dann wird nach Köln, von mir aus können wir dahin laufen, um Leon zu sehen mit dem Cup und dann geht's weiter. Also nur die Last wäre dann natürlich von den Schultern, was das angeht. Und nein, es geht immer weiter. Und es macht weiterhin Spaß, auch wenn sie jetzt gerade nicht so toll sind. Aber wenn nicht jetzt, wann dann?
Christian, bei dir? Ist es wirklich so eine Last auch auf den Schultern? Belastet es euch persönlich und mental auch? Ja,
ja, muss ich echt sagen. Gerade so dieser Nimbus, dass man das halt überall hört. Da muss ich mal sagen, nicht weil wir jetzt hier zu Gast sein dürfen, aber da seid ihr und noch 1-2 Journalisten, da seid ihr ein positives Beispiel, aber es gibt halt auch so viele Oberflächlichkeiten, was die Oilers betrifft, ne? Dieses, ja, was ist denn mit Leon? Die verschwenden seine Karriere, wo uns natürlich das Messer an der Tasche aufgeht. Gott bewahre, ne? Aber natürlich, eingangs schon betrachtet, die Argumente gehen dir aus in solchen Phasen. Und ich denke mir dann immer, ganz ehrlich, was sollen denn die Fans aus Toronto sagen? So fühle ich mich teilweise, ja. Die ja wirklich seit Jahrzehnten nichts reißen, die permanent in den Playoffs ausscheiden, die eine zweite Runde eigentlich so feiern, wie andere einen Stanley Cup gewinnen. Und so ein bisschen fühle ich mich dann auch. Und mir macht es halt Hoffnung, dass wir halt wirklich sagen können, wir sind jetzt zweimal ausgeschieden gegen den Stanley Cup Champion, späteren. Haben zumindest Vegas wirklich am Abgrund gehabt, sagten 4-2 vielleicht nicht ganz so aus, aber am Ende war es so. Auch die Spieler haben das bestätigt, der Golden Knights. Und ich hoffe ganz einfach, dass wir irgendwie wieder heiß laufen werden. Dass wir Defizite haben, das ist mir vollkommen klar. Aber wir haben auch das Rüstzeug in der Offensive, da komplett heiß zu laufen und da alle weg zu powern, sozusagen.
Jetzt also auch aus neutraler Sicht, ich fände es bei Toronto natürlich auch irgendwie geil, weil ich einfach sehen will, was da passiert hat. Bei den Oilers eben genauso. Ja. Ich meine, erstens mal wieder ein kanadisches Team. Ja, also ich habe den letzten Stanley Cup Champion aus Kanada habe ich nicht bewusst mitbekommen, 1993 die Canadiens. Ich habe halt natürlich die Oilers-Serie damals verfolgt. Ottawa war mal im Finale. Ja, da war ich dann doch eher auch bei den kanadischen Teams in dem Fall. Mhm. Vor allem, weil es dann noch Carolina und Ottawa gegen Anaheim dann? Calgary war im Finale gegen Tampa verloren, ja, wo du dann irgendwie so als Eishockey-Fan dann vielleicht doch eher, obwohl es dir grundsätzlich, mir grundsätzlich eigentlich egal ist, aber dann doch eher bei den kanadischen Teams so ein bisschen bist. Vancouver war knapp 2011, weil es gab natürlich auch die Teams, die ins Finale gekommen sind oder die weit gekommen sind, und irgendwie wäre es schon geil, mal wieder eine kanadische Mannschaft zu haben, die den Stanley Cup gewinnt. Und ja, wenn dann natürlich auch irgendwie so ein Connor McDavid und natürlich aus deutscher Sicht Leon Dreisaitl ihre Karrieren krönen. Also ich finde, das gönnt man dann ja auch. Also auch bei Ovechkin habe ich mir gedacht, okay, dann jetzt ist es halt dann einfach auch fällig, ne? Und das war dann eben auch so. Und gehört natürlich zu einer großen Karriere auch irgendwie dazu, den Cup zu gewinnen. Und man wünscht es irgendwie natürlich den großen Spielern auch, dass sie diesen Erfolg dann auch feiern können. Ja, dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß auch trotzdem mit den Oilers. Ich hoffe, den könnt ihr haben. Also ihr wirkt ja trotzdem sehr entspannt und euch scheint es ja trotzdem Spaß zu machen, auch wenn es anstrengend ist und weil nicht so erfolgreich ist. Aber also die Geschichte mit den Fanreisen finde ich echt eine geile Sache. Und ja, das ist schon auch was mich persönlich mal reizen würde. Einfach ja nach Kanada Eishockey schauen, Top-Spieler sehen und natürlich auch das Land ein bisschen sehen. Also auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, vielen Dank dann an Nation Christian und an Nation Philipp.
Sehr, sehr, sehr herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank und komm einfach mit nächstes Mal.
Genau, du bist herzlich eingeladen.
Ja, und mein Kumpel, der hier viele Euler-Spiele schaut, den nehme ich dann auch mit.
Ja, gerne. Vielleicht noch ganz kurz einen Satz dazu, den wollte ich nämlich erst unbedingt noch mitteilen. Was uns auch wirklich wichtig ist, ist die Community da. Weil es ist ganz wichtig. Wir hatten schon Gedankenspiele, ja, machen wir mal so einen Auswärtstrip der Oilers. Aber nee, dort sind wir niemand. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Big Apple da mit unseren 20 Leuten reingehen. Das, was halt auch mega ist, und das kann man sich nicht vorstellen, bevor man es erlebt hat, ist, wir sind da ohne Mist, wir sind da wie Rockstars. Ja, die kommen alle, hey, ihr seid die Deutschen, ey, geil, lass mal ein Foto machen und so weiter. In den Kneipen kriegst du dein Zeug ausgegeben. Wir gehen da zu den
Oilers. Jetzt hast du mich für die Fanreise.
Nee, also, das ist uns persönlich auch, ne, da muss man nicht mitmachen, um Gottes Willen, aber das ist uns persönlich auch wichtig, weil das ist eine sehr, sehr schöne Community, eine sehr offene, liberale Community in Edmonton. Und das liegt uns am Herzen, da auch ein bisschen die Leute damit einzuführen, auch mit den anderen Jungs von Oilers Nation, ja, vom kanadischen großen Bruder sozusagen. Ja.
Christian, Philipp, vielen Dank. Alles Gute euch beiden, und ihr habt jetzt viel über die Oilers gehört, was natürlich auch interessant ist. Normalerweise haben wir am Montag ja diesen allgemeineren Podcast. Bernd und ich haben uns überlegt, ihr kriegt heute einfach mal die 10 Minuten Eishockey alle noch hinten dran gepackt. Ne? Also wer hier Supporter ist mit mindestens 2,50 im Monat über steady.de/bisselhockey, kennt die 10 Minuten, die kommen immer Montag bis Freitag, so gegen mittags. Und heute haben wir gesagt, damit wir auch einen Rückblick so weg von den Oilers und weg von der NHL ein bisschen haben auf das Wochenende, dann kriegt ihr jetzt die 10 Minuten. Also wundert euch nicht, wenn ihr gleich nochmal begrüßt werdet von mir. Die 10 Minuten Eishockey folgen jetzt, und ansonsten, ja, eine schöne Woche, und wir hören uns, und nochmal danke in Richtung oilersnation.de. Ciao, ciao.
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 Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bis Hockey geht immer. Und wir haben die Tops und Flops des Wochenendes in den 10 Minuten Eishockey. Leider kann ich heute nicht mit der lieblichen Stimme von Bernd Schwickerer dienen. Aber gute Nachrichten für die restliche Woche, ist der natürlich dann wieder am Start. Also die Tops und Flops des Wochenendes heute als Solo-Nummer. Let's do that! Top für mich die Spannung und die Ausgeglichenheit in der DEL. Die Eisbären Berlin sind die einzige Mannschaft mit über 2 Punkten pro Spiel, und auch die können Spiele deutlich verlieren. Haben wir gesehen am Samstag 6:9 gegen Wolfsburg nach 0:4 Rückstand. Nicht mal 15 Minuten waren da gespielt und Berlin schon 0:4 zurück, der Tabellenführer. Aber die haben zumindest über 2 Punkte. Aber dann die drei Halbfinalisten der vergangenen Saison. München, Mannheim, Ingolstadt auf 8, 9 und 10. Später dazu noch ein bisschen mehr. Und zwischen Platz 4 und Platz 9 sind nur 3 Punkte. Also es kann sich alles sehr, sehr schnell ändern. Die Kölner Haie sind da gut mit dabei. Natürlich die Fishtown Penguins, auch wenn die Siegesserie jetzt vorbei ist. Schwenningen überrascht positiv. Und dann natürlich halt ein paar negative Überraschungen, wie die angesprochenen Halbfinalisten der vergangenen Saison. Also die Spannung in der Liga top. Top an diesem Wochenende in der DEL auch die Löwen Frankfurt und die Kölner Haie, beide mit 6 Punkte Wochenenden. Und die Frankfurter haben die lange Siegesserie der Bremerhavener beendet. 9 Spiele in Serie gewonnen, die Fischtown Penguins. Und dann gewinnt Frankfurt mit 4:0. Erster DEL-Shutout für Joe Cannata und Cody Kunick am Wochenende mit 4 Punkten. Also Frankfurt, perfektes Wochenende, genauso wie die Kölner Haie. Die sind jetzt nach insgesamt 4 Siegen in Serie wieder Tabellenvierter und am Wochenende Maxi Kammerer mit 3 Toren und einem Assist. Und das zeigt dann auch eben wieder, ich habe gerade die Spannung angesprochen, gewinnst du mal 4 in Serie wie die Kölner Haie, dann bist du wieder vorne mit dabei und jetzt sogar ja Heimrecht Viertelfinale aktuell mit dem 4. Tabellenplatz. Wobei die Saison der Kölner Haie ja schon so auf und nieder, Siegesserien, Niederlagenserien wechseln sich ab. Top am Wochenende Frankfurt und Köln. Flop dagegen, 3 andere Mannschaften, die Nürnberg Ice Tigers, der EHC München und die Adler Mannheim. Nürnberg hat dieses wichtige Spiel im Tabellenkeller gegen die Iserlohn Roosters verloren. Nach 4:1 Führung noch 4:5 nach Verlängerung. Also hinten raus das Ding aus der Hand gegeben und natürlich auch die Nürnberg Ice Tigers, genauso wie Gegner Iserlohn und auch die Düsseldorfer EG. Das sind die 3 Mannschaften in der größten Abstiegsgefahr aktuell. München und Mannheim nur auf den Plätzen 8 und 9. München eigentlich in der Champions Hockey League saustark gegen Genf 3:2 gewonnen, hätten das aber deutlicher gewinnen müssen und dann beide Spiele am Wochenende verloren. Am Freitag ganz komisches Spiel, 3:5 nach 2:0 Führung gegen Ingolstadt, eigentlich super reingekommen in die Partie, aber das Spiel dann doch noch abgegeben und dann 2:3 nach Shootouts gegen Schwenningen, hat natürlich auch wehgetan, weil es gegen den Ex-Co-Trainer Steve Walker auch war. Und Mannheim hat jetzt am Wochenende zwar Ingolstadt nach Shootout geschlagen, aber davor hat es 3 Niederlagen in Serie gegeben. Und wenn wir uns das Ganze mal in einem größeren Bild anschauen, in der Tabelle der vergangenen 10 Spieltage, und das ist ja durchaus ein Zeitraum, der was aussagt, da sind die Adler Mannheim nicht mal auf einem Playoff-Platz, haben in diesem Zeitraum die 3rd schlechteste Offensive, die 4th schlechteste Defensive und auch bei Powerplay und Penalty Killing sind die Adler da nicht unter den Top 10. Also 10 Spieltage hintereinander, eben nur so auf 11 und 12 bei den wichtigsten Kategorien. Das ist nicht gut von Mannheim zusammen mit München und Nürnberg, die Flops des Wochenendes in der DEL. Dann schauen wir noch auf 2 Einzelspieler. Einmal Top Colin Ugbekele von den Iserlohn Roosters. 4-Punkte-Spiel gegen Nürnberg bei diesem wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Und er hat jetzt schon einen neuen persönlichen Bestwert aufgestellt bei Toren, nämlich 4. Und den persönlichen Bestwert bei Punkten hat er eingestellt. Also das wird er natürlich dann auch noch brechen. Wir haben rund 1/4 der Saison und er hat schon so starke Zahlen. Ich finde, hat mir auch in der Nationalmannschaft beim Deutschlandcup war er auffällig, hat er mir gut gefallen. Und die krasseste Statistik bis jetzt in dieser DEL-Saison von Colin Ugbekele: in der kompletten Saison 2022-23 hat er 50 Schüsse abgegeben. In 47 Spielen, in der kompletten Saison 50 Schüsse. Und jetzt, nach 20 Spielen, hat er auch schon 50 Schüsse abgegeben. Also er schießt viel häufiger aufs Tor. Die Schussquote ist gar nicht so viel besser als in der vergangenen Saison oder insgesamt über seine DEL-Karriere. Aber das Schussvolumen eben, mehr Selbstvertrauen, bessere Schusspositionen sicherlich. Und er haut die Dinge aufs Tor und die gehen auch rein. Also top am Wochenende, Colin Ugbekele. Flop, und das ist natürlich jetzt kein klassischer Flop, sondern einfach eine echt bittere Situation, die sich am Wochenende ereignet hat in der DEL. Dennis Endres, die Verletzung beim Spiel gegen die Kölner Haie, hinten raus, rausgehumpelt, und das sah gar nicht gut aus. In der vergangenen Saison Dennis Endres ja auch schon länger ausgefallen, das ist auch bitter für die Augsburger Panther. Man kann nur sagen, gute Besserung in Richtung Dennis Endres, ist nie schön sowas zu sehen, aber dann jetzt in der 2. Saison in Folge und dann auch noch bei einem Spieler, der sicherlich am Ende seiner Karriere steht, gute Besserung in Richtung Dennis Endres. Dann haben wir das nächste Top und da sind wir bei den Frauen in der DFL, denn es hat einen neuen Zuschauerrekord gegeben. 2.801 Zuschauer beim Spiel der Eisbären Juniors Berlin gegen Bergkamen. Das Ganze in der großen Arena, also das haben sie sich auch vorgenommen, dass sie diesen Rekord brechen, und sie haben es geschafft. Glückwunsch dazu. Ich möchte aber an dieses Top gleich einen Flop auch noch anhängen. In der DFL am Wochenende die Ergebnisse. Also 5 Spiele hat es gegeben am Wochenende. 3 der Ergebnisse waren 9-0, 8-0, 5-1, also sehr, sehr deutlich, wenn wir uns die Tabelle anschauen. Ingolstadt und Memmingen 30 Punkte weit vorne, dann Mannheim und Berlin 21 Punkte, können noch so einigermaßen mithalten, dann Amsterdam 13, Bergkamen 5, Planegg 3, also ein extremes Leistungsgefälle in dieser DFEL, und wir haben es jetzt in den vergangenen Wochen öfter mal thematisiert und auch mit Spielerinnen drüber gesprochen. Irgendwann müssen sich wohl dann die größeren Vereine committen, wenn das wirklich was werden soll mit dem Frauen-Eishockey in Deutschland. Es ist einfach ja vom Niveau in der Liga noch nicht hoch genug, um dann auch international mithalten zu können, und ja, wenn die Spielerinnen unter der Saison keinen wirklich Wettbewerb haben, dann wird es auch schwierig bei den Turnieren. Schauen wir ins internationale Eishockey, und da sind wir beim Top bei William Nylander, denn es war ja die Global Series der NHL in Stockholm, und die Familie Nylander kommt aus Stockholm. Er selber ist in Calgary geboren, aber der Vater zum Beispiel auch ehemaliger Eishockey-Profi, in Stockholm geboren, und die Familie waren da, die Schwestern haben gejubelt bei den Toren, gab ein paar Szenen Social Media, wo sie sich danach getroffen haben, also wirklich eine richtige Gaudi hat die Familie, und Nylander spielt natürlich auch überragend, hat jetzt in den ersten 17 Spielen der Saison jeweils gepunktet, also mit dieser Serie reingekommen in die Saison. Es gibt nur 7 längere Streaks in der NHL-Geschichte. Die längste, immer wenn ihr eine verrückte Statistik hören wollt, dann fällt natürlich der Name Wayne Gretzky. Wayne Gretzky ist mal mit einer Punkteserie von 51 Spielen in der Saison gestartet. Aber Nylander da auf 17 und hat natürlich dann auch den Game-Winner geschossen gegen die Minnesota Wild in der Verlängerung, und entsprechend abgegangen ist die Familie auf der Tribüne. Es gibt allerdings auch einen Flop aus der NHL, und da geht's um die Vorwürfe gegen Milan Lucic. Der ist am Samstagvormittag festgenommen worden, der Vorwurf, dass er ein Familienmitglied tätlich angegriffen hat. Es gibt jetzt keine näheren Infos, aber er ist auf unbestimmte Zeit nicht mehr bei den Boston Bruins, war eh verletzt. Das ist natürlich wirklich wieder ein tragischer Vorfall, aber ich finde auch, Flop ist wie die NHL bzw. NHL.com sowohl auf der englischen Seite als auch auf der deutschen Seite damit umgeht, weil da steht, der Stürmer ist in eine nicht näher bezeichnete Situation, in Anführungsstrichen, verwickelt und befindet sich seit dem 28. Oktober auf der Langzeitverletztenliste. Und wenn du es dann aber bei anderen Medien googelst, dann ist halt einfach der Vorwurf tätlicher Übergriff in der Familie. Und das kannst du doch auch auf der offiziellen Seite der Liga so schreiben, oder musst du schreiben, weil sonst machst du dich ja irgendwie lächerlich oder angreifbar. Also ich verstehe immer nicht, warum das dann so schwammig umschrieben wird. Jeder, der auf Social Media ist, Instagram, Twitter, der das irgendwie googelt, weiß, was da der Vorfall war. Also warum kann das nicht die Liga auch benennen? Gefällt mir nicht. Und das ein weiterer Flop des Wochenendes. Und um noch mit dem Top rauszugehen, Bernd Schwickerath ist in den nächsten Tagen wieder am Start. Ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen. Das war alles, was heute in 10 Minuten Eishockey passt. Danke fürs Zuhören. Bis morgen!
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.